Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, denn ich verfolge ihn schon die ganze Zeit auf LinkedIn, finde seine Beiträge auch richtig stark, weil es nämlich bei den Beiträgen immer um das Thema Statik und Tragwerksplanung geht. Und daher bin ich sehr froh, den Laurin Ernst hier heute im Global Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Statiker, Tragwerksplaner, arbeitet beim Unternehmen Konstruktionsgruppe Bauen und ist auch Gründer der Plattform Structural Basics. Was es mit dem ganzen Thema auf sich hat, Statik, Tragwerksplanung, das wissen wir alles, aber auch seiner Plattform Structural Basics, darauf werden wir auf jeden Fall in dem Podcast kommen. Jetzt an der Stelle, Laurin, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, danke für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Laurin, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Genau, also ich bin Laurin Ernst, bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Allgäu, wie man vielleicht hier oder da mal hören kann. Und wie du schon gesagt hast, bin von Beruf Tragwerksplaner. Kurz zu meinem Background. Ich habe einen Bachelor in Innsbruck gemacht und bin dann für einen Master an die TCU nach Kopenhagen. Und neben meinem Job als Tragwerksplaner versuche ich noch auf meiner Homepage Structural Basics, meinem wöchentlichen Newsletter und YouTube-Kanal anderen Leuten Statik beizubringen und habe infolgedessen letztes Jahr auch meine ersten zwei Bücher geschrieben. Bin gerade dabei, mein drittes zu schreiben. Genau.
Mega, richtig stark. Vor allem, weil du nämlich auch diese Auslandserfahrung gesammelt hast, was mich dann auch mit Sicherheit dann zu einer Frage führt, wo du da auch dann die Unterschiede zwischen Deutschland und Dänemark siehst. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin immer ein großer Freund davon, auch mal zu fragen, okay, erstens mal allgemein, wie ist es überhaupt zum Bauingenieurwesen gekommen oder allgemein Bauwesen? Ist es dann irgendwie so ein familiärer Hintergrund? Hat es jemand schon in der Familie gegeben, der Bauwesen gemacht hat? Oder hast du gesagt, hey, ich möchte jetzt einfach mal das ausprobieren, weil es mir besonders gut gefällt? Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, ist auch familiär geprägt. Also mein Vater ist eben Heizungssanitärmeister und dadurch hatte ich schon immer viel Kontakt zu seinen Freunden, die andere Bauunternehmen hatten, Zimmerei, Gerüstbaufirma und, und. Aber bin eigentlich zum Bauingenieurwesen so ein bisschen durch einen kleinen Umweg gekommen, da ich quasi der Erste in der Familie bin, der aufs Gymnasium gegangen bin, der dann studieren wollte, habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt, also Bauingenieurwesen. Und habe dann erst in Kempten, wo ich geboren bin, ein anderes Studium begonnen und habe dann in den ersten ein, zwei Wochen mitbekommen, dass es auch Bauingenieurwesen gibt und habe dann nach 3 Wochen abgebrochen. Also war ein kleiner Umweg, aber war schon dadurch geprägt, dass ich gesehen habe, was mein Vater quasi in der Baubranche macht.
Okay, ja, sehr cool, sehr stark. So, und dann Richtung Tragwerksplanung, Statik. Es gibt ja immer so, sagen wir mal, so mehrere Schwerpunkte, die man ja im Bauingenieurwesen so ein bisschen für sich entwickelt. Entweder man geht Richtung Bauleitung, Projektmanagement, ist dann auch viel auf der Baustelle, oder man geht halt Richtung Planung. Ja. Und bei dir war es ja dann die Tragwerksplanung. Warum bist du denn in die Tragwerksplanung gegangen? Was hat dich denn da so gereizt?
Also während des Studiums dachte ich schon immer, dass ich so in die Richtung Bauleitung gehe. Und dann erst, als ich die ersten Statikfächer quasi in der Uni hatte, habe ich so diese Begeisterung für Statik kennengelernt. Weil man einfach, die Statik ist sehr herausfordernd. Es gibt extrem viele Materialien, extrem viele Nachweise, sehr viele Lösungen für Probleme. Und man lernt irgendwie nie aus. Und ich glaube, genau das ist, was mich immer wieder fasziniert hat und immer noch fasziniert an der Tragwerksplanung. Dass man sehr kreativ an Lösungen arbeitet und eben nie auslernt.
Jetzt bist du eingestiegen in ein Büro. Statische Berechnungen machst du jetzt. Ich weiß aber noch ganz genau, wie das bei mir war, als ich studiert habe, dann auch fertig nach dem Studium in ein Ingenieurbüro gegangen bin, habe dort meine ersten Statiken gerechnet. Und ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, aber ich habe gedacht, ja, okay, hey, technische Mechanik bin ich gut, Statik hat hingehauen, ich kann das alles verstehen. Ich weiß auch, wie eine Staubemessung funktioniert. Ich weiß, wie viel Bewährung man ausrechnet. Ich weiß, wie ein Holzquerschnitt dimensioniert werden muss. Ja, und dann fängt man in dem Ingenieurbüro an und dann wird einem da so eine Statik hingelegt und man hat eigentlich gar keine Ahnung. Also klar, man kann vielleicht ein bisschen noch was herleiten, aber Lastaufstellung, Positionen zeichnen, habe ich im Studium nie gelernt. Wie ist es denn dir damit ergangen? Also wie war denn so der, sagen wir mal, der Eintritt in die richtige Berufswelt, wo man als Statiker arbeitet?
Ja, ganz, ganz genau gleich. Also ich beschreibe das immer irgendwie so gern. Man lernt so schon die Grundlagen in der Universität, aber man lernt nur einzelne Bauteile zu bemessen oder zu berechnen. Und im Berufsleben muss man aber Systeme berechnen. Also man muss ein ganzes Haus berechnen, Lasten aufstellen und dann eben auch verstehen, wie die Lasten von einem Bauteil zum nächsten wandern und schließlich dann quasi im Boden enden. Und das ist so ein bisschen was, was halt in der Universität viel zu kurz kommt. Und wo man natürlich irgendwie dann auch im ersten Projekt dann aufwacht, oh, okay, krass, das ist ja wirklich viel anspruchsvoller, als ich eigentlich gedacht habe. Oder man hat 10 Fragen pro Tag an erfahrene Ingenieure, wie mache ich das? Und ja, ich glaube, da ist aber auch wichtig, ehrlich zu sein und dann auch die Fragen zu stellen, weil jeder Ingenieur war da mal.
Absolut. Das heißt, angenommen, du wärst irgendwie in der Lage, das Studium in einer gewissen Weise zu beeinflussen oder zumindest von den Inhalten her. Wie würdest du denn die Studenten denn ausbilden, damit die besser für die Berufswelt als Tragwerksplaner, Statiker vorbereitet werden?
Also ich glaube, vieles ist schon sehr gut im Studium. Gerade jetzt mit mehr Berufserfahrung kriegt man immer noch technischere Probleme, die man dann irgendwie durch diese Grundlagen, die man im Studium gelernt hat, lösen kann. Aber ein bisschen mehr Praxis könnte man schon einbauen, dass man mehr Projektarbeit hat, mehr praktische Projekte, also ein Einfamilienhaus mal berechnen muss, von Lastaufstellung bis zur Gründung, mit auch einer statischen Dokumentation. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, was man nicht im Studium lernt. Man fängt dann im ersten Job an und sagt, ja, erstell mal eine Statik, aber man hat keine Ahnung, wie die aufgebaut sein muss, welche Kapitel es gibt, was man beschreiben muss, was für Anmerkungen man machen muss. Und so Themen wie Bewährungsskizzen, Tragwerksskizzen kommt auch im Studium ein bisschen zu kurz. Und da wäre es gut, wenn es ein paar mehr Fächer gibt, die dann im Master vielleicht ja spezifisch auf Projektarbeit aus sind.
Mhm. Als du jetzt bei dir eingestiegen bist, wo bist du denn so das erste Mal, ja, sagen wir mal, auf Herausforderungen gestoßen oder sagen wir mal auch so ein bisschen, ja, okay, keine Ahnung, wie das jetzt geht. Was waren denn das so für Punkte in der Statik oder in der Tragwerksplanung? Wie bist du denn da an die Sache herangegangen?
Ja, bei mir kam es noch ein bisschen dazu, dass ich natürlich in Dänemark meinen Berufseinstieg hatte und die Kultur ist ähnlich zu Deutschland, ein bisschen anders aber auf jeden Fall. Und ein Unterschied ist, dass man ein bisschen weniger kommuniziert und ein bisschen weniger hilft am Anfang. Also ich habe wirklich mein erstes Projekt von meinem Chef per E-Mail geschickt bekommen mit der Anweisung, mach mal. Und das war dann noch herausfordernd, weil jemand anders die Statik schon angefangen hat, aber und dann das Fundament schon gebaut wurde, aber die Person die Aussteifung vergessen hat. Und ich habe mich da halt wirklich von Nachweis zu Nachweis durchgearbeitet, hatte keinen Projektleiter, ich konnte halt immer nur spezifische Fragen stellen, aber ich konnte jetzt nicht, ich hatte keinen Projektleiter, der mir gesagt hat, mach den und den Nachweis. Und das war dann auch irgendwann so. Ich habe auch damals, das war auch witzig, in Kopenhagen mit 2 Studienkollegen zusammengewohnt, auch beides Statiker. Und wenn wir große Probleme hatten, sind wir immer abends noch 2 Stunden zusammengesessen und haben die Probleme zusammen durchgesprochen, wie wir das jetzt lösen würden. Also es war halt wirklich so, Schritt für Schritt irgendwie ein Nachweis nach dem anderen. Dann hat man wieder ein neues Problem gehabt, hat man einen Kollegen gefragt. Es war aber auf jeden Fall nicht einfach. Und es war jetzt auch nicht die beste Situation für einen Berufseinsteiger. Da rate ich, glaube ich, jeder Partei irgendwie, Einsteiger ein bisschen mehr an die Hand zu nehmen.
Okay. Ja, kann ich auch nur jedem mit auf den Weg geben. Weil ich hatte das Glück schon, wirklich so eine Art Buddy oder Mentor an meiner Seite zu haben. Und der hat das dann wirklich gemeinsam mit mir gemacht. Und an den konnte ich mich auch immer sehr gut wenden. Also der hat sich auch gefreut, dass ich ihm Fragen stellen konnte. Und so eine Person hilft einem dann schon richtig gut, weil man entwickelt dann auch nie diese Scheu oder dieses Gefühl, irgendwie beim Fragenstellen zu nerven, weil du das Gefühl hast, die wollen, dass du Fragen stellst, weil die sich auch die Zeit nehmen, um dich auszubilden. Und das ist auch etwas, was ein Arbeitnehmer immer sehr wertschätzt, wenn hier einen.
Das muss ich auch sagen, das ist ein sehr starkes, ja, ein großer Vorteil im deutschen Arbeitsmarkt. Mein Eindruck ist, dass deutsche Ingenieure sehr gerne weiterhelfen wollen. In Dänemark hilft man sehr gern, 2-3 Minuten, aber wenn es zu lang dauert, dann wollen die Leute mit ihrem eigenen Zeug weitermachen.
Ja. Was würdest du sagen, was sind denn so die, hast du so eine Top 3, Top 5 Liste von den Punkten, die du vielleicht schon früher gerne gewusst hättest, von den Bereichen der Statik, Tragwerksplanung, damit man sich schon im Vorfeld ein bisschen besser darauf vorbereiten kann, um seine Statiken besser machen zu können. Beispielsweise war es bei mir immer das Thema Lastaufstellung. Ich hatte von Lastaufstellung keine Ahnung. Ich musste mir mal Skizzen anschauen und bis ich eigentlich das Gefühl hatte, okay, wie schaut denn eigentlich eine Lastzusammenstellung von Dach aus? Ja, hat es bei mir irgendwie so Klick gemacht. Ja, was gibt's denn da so auf deiner Seite? Hast du da irgendwie so eine Top-Liste?
Ich glaube, am allermeisten war so der vertikale und horizontale Lastabtrag. Lastaufstellung war ich, muss ich sagen, schon relativ fit, glaube ich, durchs Studium. Wie man die Lasten auf die einzelnen Decken oder Dachtragwerke ansetzt, aber wie man dann weitermacht, war so wirklich, okay, ich habe hier einen Träger, aber wie berechne ich die Last, die auf diesen Träger wirkt? Weil in der Uni hat man in der Klausur meistens einen Einfeldträger und die Last ist gegeben und dann muss man die Bewährung von dem Stahlbetonträger quasi berechnen. Genau, also zum einen eben der vertikale Lastabtrag, zum anderen aber auch der horizontale Lastabtrag vor allem, wie man vor allem eine Aussteifungsberechnung macht. Man hat vielleicht mal einen Windverband in der Uni gerechnet, aber keine aussteifenden Wände, wie man da die Bewährung bemessen muss, Betonfertigteile, wie man da quasi die Zugverankerung bemisst. Lauter so Themen oder auch bei Holzwänden ist das gleiche Thema. Und dann geht es natürlich weiter, spezifisch Themen wie Brandschutznachweise, wie man Bewährungsskizzen zeichnet. Das sind natürlich alles Themen, wo man wirklich bei Null startet.
Absolut. Man hatte vielleicht mal im Studium schon mal die ein oder andere Bewährungsskizze gezeichnet, aber das war dann auch wirklich nur eine Skizze. Also man hat gesagt, okay, hey, da müssen diese Art von, also da müssen 416er, 420er rein, wie auch immer. Und dann, was bei mir auch immer eines der größten Learnings war, so Detail- oder Knotenpunktstellen, wo extrem viel konzentrierte Bewährung oder auch Kraft draufgekommen ist und dann ist extrem viel Bewährung entstanden und dann mussten da halt richtig große Eisen hin und dann der Zeichner zum Herkommen, kann ich nicht verbauen, das kann ich nicht sein, das können die nicht auf der Baustelle verbauen. Und ich dachte, hey, warum soll das nicht gehen? Aber ich finde, wenn du dann wirklich draußen mal auf der Baustelle bist und dann Bewährung abnimmst und dann wirklich siehst, okay, hey, das ist der Knotenpunkt, den du da gerade dimensioniert hast, dann weißt du, okay, wie so ein 25er Eisen ausschaut. Dann weißt du, was ein Oschi ist.
Ja. Absolut.
Bevor wir ein bisschen weitermachen, weil du bist ja auch so sehr im Bereich Digitalisierung unterwegs, mich würde jetzt nochmal interessieren, jetzt von den Projekten, die du jetzt gemacht hast, was war denn so für dich das spannendste, herausforderndste Projekt, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist und warum?
Also viele Projekte sind sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben, aber jetzt habe ich vor kurzem ein Projekt abgeschlossen, ja, in einem Verkaufshaus in Kempten. Und da haben wir eine Stahltreppe eingebaut. Klingt erstmal sehr simpel, aber es war sehr herausfordernd, weil wir mussten die Stahltreppe in ein Bestandsgebäude aus den 50er Jahren einbauen und es gab keinerlei Unterlagen. Weder Statik noch Architekturpläne. Und man hat sozusagen für diese Stahltreppe ein Loch in die Decke reingeschnitten und es war einfach eine Rippendecke, Vierfeld-Trägersystem und das zweite Feld hat man rausgeschnitten. Das heißt, die eigentliche Statik von der Treppe war jetzt gar nicht die größte Herausforderung, sondern es war dann diese Herausforderung, wie gehen wir mit dem Bestand um? Wie bekommen wir die Materialkennwerte? Von welchen Elementen brauchen wir die Materialkennwerte? Und dann letztendlich auch, wie verstärken wir die Decke und auch die Randträger, damit wir wirklich die Lasten abtragen können. Und dadurch, dass wir auch das statische System von der Decke geändert haben, ändern sich dadurch die Schnittgrößen. Und auch diese ganze Koordination, also da war ein extremer Zeitdruck dahinter. Ich war, glaube ich, letztendlich 15 Mal auf der Baustelle, habe selber mit den Leuten Bohrkerne entnommen, die ins Labor geschickt, Bewährungseisen entnommen, die ins Labor geschickt, ausgewertet selber. Und genau, da war eben vor 2 Wochen war Eröffnung. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man dann eingeladen wird zur Eröffnung und dort 600 Leute da sind und man maßgeblich an so einem Projekt beteiligt war.
Das glaube ich, das ist immer ein tolles Gefühl, wenn man dann so ein Projekt abschließen kann und dann auch zurückblicken kann. Ich habe das und das erschaffen, ich habe diese und jene Dimension bestimmt, dieses und jene Profil, diese und jene Bewährung. Das ist schon ein tolles Gefühl im Bauwesen. Jetzt bist du ja im Bereich Digitalisierung auch viel unterwegs, Grasshopper, Dynamo, Python, Rhino und so weiter. Also auch mit den ganzen parametrischen Modellen arbeitest du und hast ja auch schon das ein oder andere Plugin entworfen und automatisierte Workflows entwickelt. Wie schaut es denn bei dir aktuell in der Praxis aus oder vielleicht auch so allgemein? Sind das wirklich Tools, die einem die Arbeit erleichtern oder so, okay, nice to have? Wie schätzt du das, wie ordnest du das Ganze ein, auch in Bezug auf die Tragwerksplanung?
In Bezug auf die Tragwerksplanung würde ich schon sagen, dass ich relativ modern arbeite im Verhältnis zu älteren Ingenieuren. Ich habe zum Beispiel keinen physischen Taschenrechner mehr. Da sind Kollegen immer erstaunt, wenn sie zu meinem Schreibtisch kommen. Genau, zu meinem Schreibtisch kommen und kurz nach dem Taschenrechner fragen. Ich so, ja, hier, der ist im Computer drin. Also ich mache sehr viele Handberechnungen, das ist auch was, was ich in Dänemark gelernt habe, weil man dort sehr, sehr, sehr viel Handberechnung macht, aber alles digital. Die Tools heißen SMATH, MathCAD, Maple und da kann man Schritt für Schritt wie auf einem Blatt Papier eigentlich seine Formeln niederschreiben und sieht dann, was nach jeder Formel für ein Ergebnis rauskommt. Hat den Vorteil, dass man quasi den Zettel sozusagen wiederverwenden kann. Und ich habe mir dadurch quasi meine eigenen Nachweistools schon geschrieben, erweitere die ständig und kann die halt bei neuen Projekten wiederverwenden und dann kurz als PDF exportieren und in meine Statik einbauen. Thema Grasshopper, Rhino, gerade dieses Projekt, was ich vorhin erwähnt habe, diese Stahltreppe, das war eine sehr herausfordernde Geometrie. Das war eine Flachstahlwangentreppe und im Grundriss war es eine Ellipse. Und die gängigen Tools können das nicht so einfach modellieren, vor allem nicht in 3D. Und dann habe ich das in Grasshopper quasi modelliert und quasi dann in mein FE-Programm exportiert und konnte so relativ schnell die Geometrie berechnen und dann meine Treppe bemessen. Ja, und sonst Bewertungsskizzen, Tragwerkskizzen mache ich auch alles digital mit Bluebeam. Und genau, was noch zu meiner statischen Dokumentation sagen kann, da habe ich einfach sehr viel am Anfang, bin ich mit Word an meine Grenzen gestoßen, so, vor allem wenn Word groß wird, die Datei mit vielen Bildern, dann leidet die Performance extrem darunter. Und ich habe schon meine Bachelor- und Masterarbeit und viele Projektarbeiten in LaTeX geschrieben. Und das hat ein Kollege bei uns angefangen und da bin ich gleich auf den Zug mit aufgestiegen und bin extrem zufrieden mit dem Workflow, dass ich jetzt meine statische Dokumentation in LaTeX mache, weil man da super schnell PDF-Dateien von anderen Softwareprogramm integrieren kann und die Performance eigentlich nicht darunter leidet, wo man auch ziemlich schnell eben ja Code schreiben kann oder die Formatierung ist so viel einfacher wie in Word. Genau, das sind eigentlich so meine Tools, die ich so überwiegend verwende. Und dann natürlich FE-Programme, was andere Tragwerksplaner auch verwenden.
Okay, sehr stark. Kommen wir mal zu deinem, sagen wir mal, Thema, was du neben der Arbeit noch machst, da wo dir die Arbeit aber auch natürlich sehr viel hilft durch diesen Erfahrungsschatz. Und zwar hast du eine eigene Webseite, einen eigenen Blog, Structural Basics, Wissen teilen statt Torten. Das heißt, neben deiner täglichen Projektarbeit hast du ja auch noch dieses zweite große Standbein aufgebaut, Structural Basics. Und dort berichtest du ja, wie zum Beispiel einfache Nachweise funktionieren, worauf es in der Tragwerksplanung ankommt, worauf man auch zu achten hat. Schritt-für-Schritt-Guides, Leitfäden, finde ich mega cool. Also ich als Tragwerks, also wenn ich jetzt noch Tragwerksplanung machen würde, auch als Student, finde ich richtig stark. Erstens, wie bist du denn zu den ganzen gekommen? Wie bist du denn auf diese Idee gestoßen?
Ja, also die Geschichte dahinter ist auch witzig, glaube ich. Im Master hat eine gute Freundin von mir, die Architektur studiert hat, die hat ein Sommerhaus in Tschechien geplant und war aber statisch interessiert und wollte einfach wissen, wie sie die Holzbalkendecke bemessen kann. Und dann dachte ich so, okay, ich google mal kurz und schicke ihr dann einen Blogbeitrag, wie man Holzbalken bemisst und mache vielleicht 1-2 Kommentare noch dazu. Ja, dann habe ich da gegoogelt und habe absolut nichts gefunden. Und dann habe ich weiter gegoogelt, andere Themen, Stahlträgerbemessung oder Stahlbeton oder Tettendach und war schockiert. Also es gab wirklich, online gab es kaum irgendwelche Guides und wenn es irgendwas gab, dann ohne Formatierung, ohne griechische Buchstaben, ohne Bilder, sodass man eigentlich die Nachweise gar nicht versteht. Und da war ich dann so schockiert, dass ich eigentlich mir gedacht habe, okay, krass, das muss ich irgendwie ändern. Ich muss da irgendwie mehr Statikwissen online in die breite Masse bringen. Genau, und habe dann 2-3 Wochen recherchiert, wie man eine Webseite erstellt, wie man ein Logo erstellt, wie ich die Seite nenne, wie ich eine Domain kaufe und ja, installiere. Genau, und so hat es dann eigentlich gestartet und dann habe ich eigentlich, ich glaube Januar 2022 habe ich das gestartet und dann habe ich die nächsten 2 Jahre eigentlich wöchentlich einen Statik-Beitrag online gepostet. Und irgendwann sind noch ein Newsletter und ein YouTube-Kanal dazugekommen und irgendwann habe ich da angefangen, auch Bücher zu schreiben und so hat sich das alles ergeben.
Sehr cool. Kann man sagen, gibt es auch, sagen wir mal, die erfolgreichsten Beiträge? Also kannst du sagen, okay, welcher Beitrag besonders häufig angeschaut wird oder auf welchen du besonders stolz bist?
Es gibt natürlich, ja, also man kann dazu sagen, mittlerweile besuchen die Webseite 35.000 Menschen jeden Monat.
Wow, richtig
stark. Und da gibt es natürlich Beiträge, die extrem stark gegoogelt werden. Aber das sind meistens die Beiträge, die man nicht erwartet. Also da geht es um Moment, also der ganze Blog ist auf Englisch und Trägheitsmoment, Berechnung von verschiedenen Querschnitten. Also Moment of Inertia, Formulas oder Schnittgrößenermittlung von Durchlaufträgern. Also es sind meistens sehr, aber es ist, macht auch Sinn, weil da gibt es am meisten Leute, die das wahrscheinlich googeln, die im Studium sitzen und das nicht richtig verstehen. Und dann gehen sie online und suchen ja, nach einer Erklärung.
Top. Wenn du da natürlich ganz oben vorkommst, umso besser. Genau. Weil dann sehen die diesen tollen Beitrag und können sich das dann anschauen. Sehr cool. Jetzt hast du auch gesagt, du hast schon zwei Bücher geschrieben und wirst jetzt auch noch einmal ein drittes oder schreibst schon einen dritten oder wirst ein drittes noch rausbringen. Was genau. Geht es in diesen Büchern?
Genau, also es, die Bücher kamen irgendwann zustande, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich wieder nur dieses Uni-Wissen in meinen Blogposts veröffentliche. Also man kann nicht einen Blogpost schreiben für ein ganzes Einfamilienhaus. Das ist einfach zu lang. So, man kann erklären, wie man einen Stahlträger bemisst, wie man und wie ich das als Statiker wirklich bemesse und nicht nur einen Einfallträger und die Last ist gegeben, sondern ich erkläre meistens, wie ich die, zu dieser Last komme. Also ein Lasteinzugsbreite und. Und wie man dann die Last noch aus dem Eurocode berechnet. Aber da habe ich gemerkt, irgendwo Leute fragen immer nach denselben Sachen, wie man ein System berechnet, also ein Haus. Also wie komme ich von meinen Lasten, welche Lasten muss ich alle beachten und wie bemesse ich dann ein ganzes Dachtragwerk? Und genau darum geht's. Ich wollte eigentlich ursprünglich ein ganzes Buch schreiben, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass es ziemlich lang wird. Und habe dann das Buch eigentlich in vier Teile unterteilt. Also Modul 1 ist Lastaufstellung von einem Einfamilienhaus. Und dann Modul 2 war jetzt die Bemessung von dem Dachtragwerk. Und jetzt kommt dann Modul 3, an dem ich momentan arbeite. Das ist dann die Bemessung von den Wänden und den Deckenelementen. Und dann das letzte Modul wird dann die Gründung sein. Und genau, also der Hintergrund war einfach darin, dass ich mit den Blogposts und YouTube-Videos einfach auch wieder nicht diese Systeme erklären konnte, weil das nicht das richtige Format ist.
Mhm. Und da arbeitest du mit einem Verlag zusammen, der dann das Buch für dich druckt und du verschickst es dann?
Nee, also das Ganze ist quasi auf E-Book-Format ausgelegt. Da habe ich jetzt auch meinen eigenen Online-Shop erstellt. Worüber ich dann quasi automatisiert die E-Books verkaufe.
Mega, top. Okay, also so viel zu deinem, sagen wir mal, Passion-Project nebenbei, genau. Also neben der klassischen Arbeit der Tragwerksplanung. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt, du warst ja in Dänemark. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, okay, in Dänemark, die Leute in den Büros, die helfen zwar, aber natürlich nicht so intensiv wie jetzt die Deutschen. Jetzt mal abgesehen von dem, siehst du da noch andere Unterschiede oder so Gegebenheiten, kulturelle Sachen, die in Dänemark anders laufen als wir jetzt hier in Deutschland?
Ja, definitiv. Also zum einen mal, was jetzt den Tragwerksplaner wahrscheinlich sehr interessiert, ist, die Tragwerksplanung sieht sehr anders aus, weil man extrem viel mit Betonfertigteilen baut. Und Betonfertigteile sind überwiegend meistens Einfallträger und Pendelstützen. Und das bedeutet wiederum, dass es rechnerisch oder der Lastabtrag extrem einfach ist. Und das bedeutet auch, dass man extrem wenig FE-Software verwendet. Also die Dänen sind sehr, also nicht so wie in Deutschland, die sind nicht so fit in FE. Wenn sich da einer auskennt, dann ist es schon richtig krass. Und das hat aber auch wiederum mit dem Prüfwesen in Dänemark zu tun. Also es hängt alles ein bisschen zusammen. Das Prüfwesen ist ein bisschen unterschiedlich dahingehend, dass man die Statik nachvollziehen muss, also können muss. Also man stellt eine Statik auf, die ist noch viel detaillierter als in Deutschland, da ist wirklich jeder einzelne Nachweis, jedes Bauteil extrem detailliert beschrieben und gerechnet. Und der Prüfer muss in der Lage sein, jede einzelne Seite zu verstehen. Und da kommt es wieder mit der FE-Software ins Spiel, weil ja, denen argumentieren, ja, FE-Software kann man nicht nachvollziehen. da müsste man eine Parallelberechnung machen, so wie es in Deutschland auch funktioniert. Und deswegen macht man extrem selten irgendwelche FE-Berechnungen. Kann mal sein, dass man eine Bodenplatte hat, die man mit FE berechnet. Oder von mir aus auch eine Stahlhalle. Aber die meisten Berechnungen sind einfach mit Excel-Tabellen. Dann wird die Excel-Tabelle als PDF exportiert und in die Statik inkludiert. Was auch ein bisschen anders ist, ist natürlich so das Thema Digitalisierung. Das ist nochmal einen Schritt weiter auf jeden Fall. Da könnte vielleicht Dänemark auch Vorreiter vor allen Ländern sein. Es gibt eine Plattform oder mehrere Plattformen von allen Gemeinden und Städten in Dänemark und alle öffentlichen Projekte oder ja, Bauwerke. Die Pläne von diesen Projekten sind auf diesen Plattformen verfügbar. Und jeder Einwohner, der in Dänemark wohnt, hat Zugriff darauf mit der nationalen ID. Also da musst nicht mal Tragwerksplaner sein, du kannst einfach deine nationale ID eingeben und die Pläne von einem Supermarkt abfragen. Und die sind alle digitalisiert. Ich habe eigentlich ganz, ganz, ganz selten Ordner gesehen. Da hat jede Behörde alle ihre Dokumente quasi eingescannt und sieht man in Deutschland auch nicht mehr so häufig, aber in Dänemark habe ich nie irgendwie ein Blatt Papier oder eine Bewährungsskizze auf Blatt Papier gesehen. Dann Thema Nachhaltigkeit ist Dänemark auch Vorreiter, glaube ich. Also wir hatten in dem Büro wir waren glaube ich 150 Mitarbeiter, da gab es eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung mit 8 Leuten, die quasi jedes einzelne Bauprojekt, das wir hatten in der Tragwerksplanung, auch die LCA, also die Lifecycle Assessment Analyse auch durchgeführt haben. Und es gibt eben für öffentliche Bauprojekte Grenzwerte, die also ein gewisser CO2-Ausstoß pro Quadratmeter pro 50 Jahre, der nicht mehr überschritten werden darf. Und der sinkt auch fast jedes Jahr. Und da muss man auch als Tragwerksplaner dann hinkommen und sein Tragwerk quasi auf den CO2-Ausstoß optimieren. Genau. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Wird eigentlich jedes Projekt in BIM, also BIM ist da eigentlich gar kein Begriff mehr, weil es selbstverständlich ist, dass jedes Projekt in 3D modelliert wird und mit Projektpartnern quasi über eine Plattform dieses Modell geteilt wird. Genau, das waren jetzt, glaube ich, mal die größten Unterschiede. Es gibt noch kleinere Unterschiede. So Thema Verantwortung. Da habe ich gelernt, dass man als Deutscher schon sehr gerne Verantwortung übernimmt. Das ist auch wieder ein Vorteil von Deutschen. In Dänemark ist so ein bisschen mehr, okay, ich arbeite meine 37 Stunden die Woche und alles, was danach passiert, interessiert mich nicht. Dann gehe ich heim und komm morgen wieder. Deutsche identifizieren sich öfters mit Bauprojekten und machen dann auch ihre Überstunden und versuchen das noch irgendwie zu retten. Das hatte ich eher weniger den Fall in Dänemark.
Okay, ja super. Ja, mega spannend, diese Einblicke. Dass Dänemark digital aufgestellt ist, das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist allgemein so bei den skandinavischen Ländern, dass die da immer sehr federführend sind, was das ganze Thema Digitalisierung auch im Bauwesen anbelangt. Da stecken wir in Deutschland zwar immer noch, meiner Meinung nach, immer noch ein bisschen in den Kinderschuhen, es wird zwar schon besser, aber ich denke, dass da Dänemark echt definitiv einer der Vorreiter ist, gerade was solche Sachen anbelangt. Okay, gut. Digitalisierung haben wir besprochen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen in das Thema allgemeine Baubranche, allgemeinen Blick in die Bauwirtschaft. Was denkst denn du, was sind denn so noch, wenn wir jetzt so ein bisschen die Baubranche uns anschauen, was gibt es denn noch so für Entwicklungen, Trends, wo du sagst, hey, das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend und da sollen wir auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Vielleicht auch etwas aus deiner Erfahrung als Tragwerksplaner, allgemein Tragwerksplanung. Was schwebt dir da aktuell vor?
Also das Thema KI ist ja natürlich in aller Munde. Das wird uns auf jeden Fall beschäftigen. Inwieweit, weiß ich noch nicht, kann, glaube ich, niemand so wirklich sagen. Ich bin nur immer wieder erstaunt, was so die neuesten Modelle können. Ich habe jetzt diese oder letzte Woche mal Claude wieder ausprobiert. Aber ich glaube so wirklich, ich glaube, in ein paar Jahren kann so eine KI auf alle Fälle vielleicht ein Betonfertigteilbauwerk auf einer freien Wiese erstellen. Aber auch nicht zu 100%. Da wird es immer wieder noch Ingenieure geben, die Erfahrungswerte haben, die quasi die Inputs geben müssen, die Outputs kontrollieren müssen. Und vielleicht werden in 5 Jahren 2 Ingenieure quasi, oder von, wenn 5 Ingenieure ein Bauwerk berechnet haben, werden es in 5 Jahren dann noch 2 sein. Wo ich momentan noch ein bisschen, wo ich noch nicht so wirklich den Einsatz von KI sehe, ist so ein bisschen bauende Bestand. Gerade wenn man keine Unterlagen hat, wenn man wirklich vor Ort Materialproben entnehmen muss. Da gibt es sicherlich auch irgendwelche Einsatzfelder, wo KI uns helfen kann. Aber da wird der Ingenieur auf jeden Fall nicht ersetzt werden. Ansonsten auch Nachhaltigkeit natürlich wird auch ein Thema sein in den nächsten Jahren. Gerade jetzt, man sieht es halt immer wieder, wenn Kriege anfangen, Ukraine-Krieg oder jetzt im Iran, wie wir abhängig sind von den Rohstoffen. Deswegen ist, und genau, also Nachhaltigkeit, man sieht es in Dänemark, dass es geht, und ich glaube, dahin wird der Trend auch in Deutschland gehen. Ich glaube auch, es wird in der Tragwerksplanung mehr und mehr Bauwerke im Bestand geben, weil wir einfach gerade in den großen Städten, wo alle Menschen hindrängen, weniger und weniger Bauplatz haben. Wir müssen mehr mit Aufstockungen arbeiten. Wir müssen vielleicht mal in Innenhofen Bauwerk reinbauen. Dann muss man auch mit den umliegenden Bauwerken umgehen. Ja, neue und nachhaltige Baustoffe werden ein Thema spielen. Ich sehe ja immer wieder LinkedIn-Beiträge vom Andy Mendler, den ich neulich auch kennenlernen durfte, der viel über Lehm schreibt, aber auch unbewehrte Betonwände, was die auch an Kosteneinsparungen haben werden. Und man sieht es ja auch momentan so ein bisschen, die Zinsen sind ja extrem hoch. Es wird sehr wenig neu gebaut. Es braucht einfach auch neue Konzepte irgendwie, wie wir das Bauen einfacher machen können und ja, wieder günstiger machen. Also wie oft man irgendwie in einem Bauwerk einen Abfangträger hat, weil der Architekt seine Wände nicht übereinander stellen möchte oder an gewissen Stellen keine Stützen haben möchte. Und gerade diese speziellen Konstruktionen, wir können die alle berechnen. Aber dadurch explodieren einfach die Baupreise. Und auch die Planung, der Planungsaufwand und. Und ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr interessant und spannend bleiben. Und gerade weil extrem viele Technologien zur Zeit eben zusammenkommen und in den nächsten Jahren sich noch extrem weiterentwickeln werden.
Denke ich auch. Also da wird sich auf jeden Fall noch viel tun. Wir als Softwarehersteller müssen auf jeden Fall die Möglichkeiten, die uns jetzt die KI schon gibt, auf jeden Fall nutzen, weil sonst gehen wir ein. Und da kann ich auf jeden Fall dir als Anwender sagen, dass wir uns damit auf jeden Fall sehr intensiv beschäftigen, also auch intern in der Entwicklung, also auch dann bald für Anwender. Ja, also auf jeden Fall wird es dann auch bald KI-gestützte Entwicklungen bzw. Programme, Tools für Anwender geben aus Softwareherstellerseite. Okay, gut. Kommen wir so ein bisschen zum Schluss. Jetzt, sagen wir mal, wir sind ja noch die junge Generation der Ingenieure. Das Studium ist jetzt noch gar nicht mal so lange her. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, was würdest du denn den jungen Ingenieuren, die jetzt aktuell studieren, mit auf den Weg geben? Was würdest du denn gerne mit auf den Weg geben?
Ich glaube, was ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder gemerkt habe, ist, wie wichtig Kommunikation, also jetzt mal abgesehen von den ganzen technischen Skills, Kommunikation ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Faktoren in unserer Branche. Gerade jetzt im Hochbau, egal in welcher Branche, in einem Bauwesen man sich bewegt. Man muss immer mit Projektpartnern, mit Bauherren kommunizieren. Und wenn die Kommunikation nicht gut funktioniert, dann bringt die beste Statik auch nichts. Und oder auch Kommunikation, ich habe es auch in Dänemark gemerkt, es war halt extrem wichtig, dass man die Sprache dort lernt. Und ich habe von Anfang an, habe ich Dänischkurse besucht und konnte dann auch relativ gut Dänisch nach 2 Jahren sprechen und konnte mir dann auch relativ einfach einen Job finden, wohingegen die Leute, die in der Uni noch einen technischen und noch einen Online-Kurs mehr gemacht haben, aber keinen Sprachkurs gemacht haben, die haben sich dann aber extrem schwer getan, quasi beim Berufseinstieg. Also gerade diese Kommunikation, die ist extrem wichtig in allen Bereichen. Weil ich sage immer, also technische Skills sind auch wichtig, gerade in der Tagwerksplanung, dass man neugierig ist und Sachen lernen möchte. Aber die lernt man über die Zeit und mit der Erfahrung. Und Kommunikation macht einen krassen Unterschied gleich beim Einstieg.
Absolut. Ich finde auch, dass die Sprache der wichtigste Schlüssel ist zur bestmöglichen Integration in eine Organisation, in ein gewisses Umfeld. Sprache ist häufig wirklich der Schlüssel zum Erfolg, sich bestmöglich zu integrieren und auch für eine gute Kommunikation die Grundlage. Lieblingsbauwerk. Das ist so meine Lieblingsfrage ganz zum Schluss der Podcast-Folge. Laurin, was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Ja, ich würde so sagen, das Olympiastadion in München oder der Olympiapark, es zeigt einfach irgendwie so die deutsche Ingenieurskunst, die ich auch wieder zu schätzen gelernt habe. Ja, die deutschen Ingenieure können einfach richtig, richtig gute Tragwerke entwerfen, machen das auch sehr gerne. Und zeitgleich ist es halt auch ein Bauwerk oder es sind Bauwerke, die ich teilweise 2-3 Mal in der Woche selber sehen darf, weil ich da zum Joggen gehe oder vorbeigehe. Oder im Sommer war ich im Olympiabad mal schwimmen. Also es ist einfach durchwegs irgendwie ein gelungenes Bauwerk, was so für die Bürger quasi gebaut wurde. Und zeitgleich ist es halt wirklich noch ein Hingucker, nicht nur für uns Tragwerksplaner.
Absolut, also ich bin ein ganz großer Fan von Olympiapark, vor allem im Sommer, echt absolut herrlich. Und das, was man halt ja, in den 70ern wirklich ohne noch großes Rechenwerkzeug wie Software gemacht und geplant hat, das ist echt richtig bemerkenswert. Und das zeigt wirklich, was die Ingenieure von damals alles drauf hatten. Super. Laurin, ich möchte mich an der Stelle recht herzlich für diese tolle, spannende Folge bedanken. Auch vielen Dank für die super Einblicke rund um das Thema Tragwerksplanung auf deiner Webseite, deine Einblicke auch in das Land Dänemark. Mega cool und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und ganz viel Erfolg.
Vielen Dank.